Willkommen zu Money & More Folge 8, dem Podcast von brokervergleich.de. Wir beschäftigen uns diesmal mit den unangenehmen Seiten des lieben Gelds, vor allem mit der jährlichen Steuererklärung. Und außerdem gibt's ein paar News. Thema der Woche: Steuererklärungssoftware im Test. Corona hin, Krise her, die Uhr tickt. Und der Finanzbeamte wartet einzig noch auf eure Steuererklärung für das Jahr 2019, weil du, genau du und nur du, sie noch nicht abgegeben hast. So sieht das aktuell eben zu Hause aus. Aber keine Sorge, es sind ja noch ein paar Tage bis zum Stichtag am 31. Juli, der Stichtag für den großen Preis. Zunächst einmal aber zur elementarsten Frage der diesjährigen Steuererklärung: Kann ich eine Fristverlängerung aufgrund der Corona-Krise beantragen, obwohl ich dieses nervige Thema wie jedes Jahr eigentlich nur vor mir hergeschoben habe? Dazu gibt das Bundesfinanzministerium kompetente Antwort. Sollten Sie aufgrund der Corona-Krise nicht in der Lage sein, diese Frist einzuhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzamt und bitten um eine Fristverlängerung. Das gilt für alle Steuerpflichtigen, die nicht von Steuerberatern, Lohnsteuerhilfevereinen oder anderen befugten Personen beraten wurden. Alle genannten haben nämlich sowieso Zeit bis zum Februar 2021. Ach ja, es gibt natürlich noch eine Ausnahme. Nicht beratende Land- und Forstwirte, die können bis Juli kommenden Jahres ihre Steuererklärung einreichen. So weit, so unkompliziert. Ansonsten bittet das Finanzministerium um elektronische Einreichungen bei Finanzämtern, damit alles dieses Jahr etwas schneller geht. Dazu kommen wir aber nachher noch einmal. Was passiert, wenn Sie es trotzdem nicht fristgerecht schaffen? Stand Mai 2020 lautet die Passage aus den Corona-FAQs des Finanzministeriums folgendermaßen: Bis auf Weiteres wird grundsätzlich von der Festsetzung von Verspätungszuschlägen abgesehen. Das war jetzt kein Aufruf, seine Steuererklärung dieses Jahr gänzlich ad acta zu legen, weil gegebenenfalls fällt einem das später irgendwann auf die Füße, beziehungsweise auf die Geldbörse. Irgendwann sollte der geneigte Steuerpflichtige seine Pflicht also erfüllen. Also, warum nicht jetzt? Lohnt sich auch. Durchschnittlich lag die Steuerrückerstattung im vergangenen Jahr bei ca. 1.007 Euro, sagt das Statistische Bundesamt. Damit die Steuererklärung gut von der Hand geht, haben meine Kollegen vom Portal Konto.org insgesamt 12 verschiedene Steuersoftwarelösungen durchgetestet und mit Musterfällen versehen. Im Test waren sowohl rein webbasierte Angebote als auch klassische Softwarepakete wie das VISO Steuersparbuch oder Quicksteuer. Bei den Softwarelösungen gehen die Preise von fast unglaublichen 4,99 € für das Programm Aldi Steuer 2019 bis zu 34,99 € für Taxfix, eine App. Oder auch die Online-Software Smartsteuer. Sagen Sie das mal dreimal schnell hintereinander. Vor allem bei Online-Software sind die Preise aber ein wenig tagesformabhängig, da die Anbieter regelmäßig mit Rabatten winken. Je später das Jahr, umso höher der Nachlass. Bei den 12 Programmen handelt es sich übrigens um Anwendungen für Privatpersonen. Wer gewerblich seine Steuererklärung mittels Software unterstützen will, muss gegebenenfalls noch etwas tiefer in die Tasche greifen. So kostet der VISO Steuerberater rund 139 Euro. Hinweis: Mitunter ist die Anzahl der potenziell möglichen Steuererklärungen pro Programm begrenzt. Das heißt, der Nutzer zahlt pro Abgabe oder darf maximal 5 Steuererklärungen mit dem Programm abgeben und so weiter. Bei einigen Programmen ist die Zahl auch unbegrenzt, zum Beispiel bei Taxman aus dem Hause Lexware. Die gesamte Liste habe ich wie immer im Blog verlinkt. Auffällig ist, dass der Markt fast nur von 2 Unternehmen bedient wird. Auf der einen Seite die Buhl Data Service GmbH mit Programmen wie Tax oder dem VISO Steuersparbuch und auf der anderen Seite Lexware, die Quicksteuer oder Smartsteuer beisteuern. Das Wort wird immer noch nicht leichter. Beim Test von Konto.org wurden, wie eben bereits erklärt, 2 Musterkunden angelegt. Einmal die eher unkomplizierte Variante und einmal das Familienpaket mit Kind, Hortkosten und diversen Kranktagen. Berechnet wurde, was am Ende als Erstattung bzw. Nachzahlung anfällt. Beim Musterkunden 1 war in der Regel eine Nachzahlung fällig, wobei 7 der 12 Programme einen Wert von 63,41 Euro berechneten, also Minus. Bei 3 Softwarelösungen, nämlich Wundertax aus dem Hause Wundertax GmbH, Steuerbot von Lexware und Taxfix, fehlten notwendige Anlagen, so dass sich der Musterkunde nicht vollständig anlegen ließ. 2 Anbieter, genau genommen die Steuersparerklärung und Taxman kam hingegen auf minus 177,35. Grund für die Differenz: die Programme beachteten einen Härteausgleich bei Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, hier eine Untervermietung, nicht. Das gab Abzug in der B-Note. Immerhin wurden die komplexeren Situationen wie zusätzliche Einnahmen aus Vermietung oder Ähnliches nicht in den Musterkunden aufgenommen, kamen alle Softwarevarianten zu einem Ergebnis von minus 11 Cent. Das bedeutet, wer eine 0815 Steuererklärung abgeben will, muss oder kann oder darf sich seine Software praktisch frei wählen. Wer hingegen ein paar Haken und Ösen in seiner Steuererklärung hat, der sollte vielleicht zu einem Klassiker greifen oder zu einem der Softwareprogramme, die in unserem Test das richtige Ergebnis berechneten. Musterkunde 2 hatte indes mehr Angaben einzutragen, unter anderem einen längeren Arbeitsweg, ein Schulkind, sein Arbeitszimmer zu Hause und ein paar Kranktage. Im Ergebnis berechneten die Steuererklärungssoftwaren, je nach Anbieter, eine Erstattung von 1059 bis 1227 Euro. Lediglich zwei Anbieter waren sich bei einem Betrag einig. Das waren das Wieso Steuersparbuch und die Software Lohnsteuer Kompakt, die jeweils 1226,40 Euro ausgaben. Ansonsten ging es bergauf und bergab mit den Ergebnissen. Ein Hauptgrund für die Unterschiede waren die starken Abweichungen bei vorgeschlagenen Arbeitstagen pro Jahr. Da im Test die automatisch berechneten Tage oder der vorgeschlagene anerkannte Wert der Software benutzt wurde, gab es hier Differenzen von bis zu 15 Tagen. Das wiederum wirkt sich zum Beispiel bei der Entfernungspauschale stark aus. Am ehrlichsten kam den Testern das Wieso Steuersparbuch vor, das aus den Angaben einen festen Wert berechnete und gleich noch die Feiertage beachtete. Die Beachtung des Feiertags Fronleichnam war hier wohl auch eine echte Herausforderung für einige Programme. Die einzigen Ergebnisse finden sich, wie erwähnt, auf konto.org im Testbereich. Fun Fact am Rande: wie lange dauert es im Schnitt, bis die Steuererklärung bearbeitet ist? Nach der Datenlage 2019 zwischen 47 und etwas über 61 Tagen, ganz nach Bundesland. Ganz vorne und flott geht es in NRW, in Schleswig-Holstein, Hessen und Thüringen dauert alles etwas länger. Im Bundesdurchschnitt muss der Steuerpflichtige wohl mit ca. 8 Wochen rechnen. Oh, das schnellste Finanzamt gibt es übrigens in Herne. Die brauchen nur knapp 3 Wochen. Noch Fragen zur aktuellen Steuersoftware oder ein Tipp, bei welchem Finanzamt wir am besten aufgehoben sind und wo es die liebsten Mitarbeiter gibt? Dann hinterlasst uns doch einen Kommentar. Ihr findet uns unter anderem auch bei Spotify oder bei YouTube. Die News. Wie oft geht ihr zum Geldautomaten? Wöchentlich, monatlich, gar nicht mehr? Diese Frage wird nämlich für viele Banken immer relevanter. Jeder Gang macht zwar schlank, kostet den Betreiber der Geldautomaten aber auch Geld. Deshalb versuchen immer mehr Institute gegenzusteuern und setzen den Kunden ein Limit. So zum Beispiel die 1822 Direkt, deren Girokontokunden, Modell Classic, ab dem 1. August nur noch 6-mal im Monat an einen Sparkassenautomaten dürfen, zumindest wenn sie das gebührenfrei machen wollen. Ab der 7. Verfügung kostet die Abhebung satte 2 Euro. Alternativ kann der Kunde kostenfrei bei einigen Supermärkten bis zu 200 Euro abheben, was an der Kasse ja besonders viel Spaß macht. Wem das Classic-Modell bekannt vorkommt, der kann sich mal bei der ING umsehen. Aber darauf wies bereits der Newsletter von Finanzszene vor ein paar Wochen hin. Grund für die uncharmante Änderung ist, so die Tochter der Frankfurter Sparkasse, die anhaltende Niedrigzinsphase. Die Kosten für Technik und Mitarbeiter stiegen und die Gegenfinanzierung der Dienste durch andere Bankgeschäfte, Zitat, funktioniere nicht mehr. Also das Übliche. Indes sind limitierte Bargeldabhebungen natürlich nichts Besonderes mehr. So zum Beispiel bei N26, wo inzwischen maximal 5-mal im Monat eine kostenfreie Bargeldabhebung drin ist. Oder bei der Open Bank, der Online-Banktochter von Santander. 5-mal gebührenfrei abheben unter bestimmten Bedingungen. Oder bei der Smartphone-Bank Tomorrow Bank. Da darf der Kunde 3-mal an den Automaten. Kostenfrei. Insgesamt, je kostenfreier oder digitaler das Konto beworben wird, desto weniger darf sich der Kunde analog mit Bargeld ausstatten. Wieder ein Blick auf eine schöne neue Welt. Naja, ich zahle sowieso lieber mit Karte. Aber der Bäcker an der Ecke, na, ihr wisst schon. Wird noch gespart oder spart man sich das? Die Inflationsrate aktuell sinkt, aber mit Sparzinsen kommt trotzdem keiner drüber. Entsprechend gibt es für deutsche Sparer weiterhin keine positiven Realrenditen. Ein Blick auf die Zahlen für Januar bis April 2020 zeigen ein Minus von 10,04 Milliarden Euro an realen Zinserträgen in Deutschland. Das heißt, wenn wir von den Zinserträgen jeweils die Inflation subtrahieren. Die nominalen Zinserträge lagen seit Jahresbeginn bei schlappen 700 Millionen Euro. Schön, wenn man es auf dem Konto hätte, aber insgesamt schon eher enttäuschend wenig. Werden die Zinserträge seit der Zeit nach der Finanzkrise, sagen wir 2011, zusammengerechnet, kommen die Deutschen auf einen realen Zinsverlust von minus 174,992 Milliarden Euro. Einsamer Spitzenreiter in der Eurozone. Apropos Europa, dort addiert sich das Minus seit 2011 auf 368,3 Milliarden Euro. Allein aus dem laufenden Jahr 2020 stammen davon 18 Milliarden. Im Plus liegen lediglich Griechenland und Zypern. Muss an der Nähe zum Mittelmeer liegen oder eventuell an ein paar anderen wirtschaftlichen Aspekten. Die Übersicht über die Zinsentwicklung in insgesamt 19 Staaten und der Eurozone findet sich verlinkt. In der letzten Folge haben wir die Frage gestellt, ob sich jemand einen DAX ohne den Luftfahrtkonzern Lufthansa vorstellen kann. Wir haben damals Ja gesagt und zum 22. Juni ist es jetzt soweit. Abstieg in den MDAX, also ab zu den mittelgroßen Unternehmen. Das ist ungefähr so, als ob Werder Bremen demnächst nicht nur zweite Liga gegen den HSV spielt, sondern sich gleich auf Matches gegen Meppen oder Chemnitz einstellt. Nichts gegen diese Städte und in der Bundesliga ist ja auch noch nicht aller Tage Abend. Aber wir schweifen gerade ab. Für die Lufthansa heißen die Nachbarn im MDAX bald also HelloFresh und Delivery Hero. Guten Appetit und weg mit dem Prestige. Wo ein Absteiger, da auch ein Aufsteiger. Das wird die Deutsche Wohnen sein. Mit bundesweit 160.000 Wohnungen der zweitgrößte private Vermieter hierzulande. Nach der Vonovia, die bereits im DAX steht. Auch ansonsten steht es um die Lufthansa aktuell eher schlecht. Die Corona-Krise verändert das Geschäft nachhaltig und alle Zeichen zeigen beim Kranich-Konzern auf Sparmaßnahme. Euphemistisch bezeichneten die Verantwortlichen das etwa mit einem rechnerischen Überhang von 22.000 Vollzeitstellen, was nichts anderes heißt als, die müssen weg oder jeder bekommt weniger. Darüber diskutiert die Lufthansa aktuell mit den Gewerkschaften. Zudem wird wohl die Flotte verkleinert und die Verwaltung verschlankt. Übrigens steht noch die Zustimmung der Aktionäre zum 9 Milliarden Rettungsplan der Lufthansa im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni aus. Der Plan zum Neustart mit Staatsbetankung dürfte aber tatsächlich als alternativlos gelten. Jetzt noch unser Aktientipp der Woche. Diese Woche Tesla. Zu Elon Reef Musk kann jeder stehen, wie er mag. Da treffen sich Genie und Wahnsinn schon am Frühstückstisch. Festzuhalten gilt aber, dass die Aktie des von ihm gegründeten Unternehmens Tesla in dieser Woche erstmals die 1.000-Dollar-Marke knackte. In der Spitze ging es bis 1.012 Dollar. Kurz zuvor hatte Musk angekündigt, die Serienproduktion des Elektrolastwagens Semi aufnehmen zu wollen. Lassen wir uns überraschen. Noch ein paar spannende Zahlen zum Unternehmen. Tesla baut rund 370.000 Autos im Jahr. Damit liegt der Börsenwert pro Auto bei ca. 450.000 Euro. Der Kaufpreis eines Modell 3 Standard Range Plus Basismodells rangiert bei ca. 45.000 Euro. Wie viel der geneigte Kunde da eigentlich gerade wirklich hinlegen muss, entzieht sich meiner Kenntnis. Sei es drum, die Aktie ist eine Hype-Anlage mit Hoffnungsmotor. Spannend, aber risikoreich. Ach ja, da hätten wir noch etwas von der französischen Notenbank. Nach Angaben der französischen Notenbank erhöht das Bezahlen mit Geldscheinen nicht das Risiko einer Corona-Infektion. Wissenschaftliche Analysen durch anerkannte europäische Labors haben in den vergangenen Wochen bestätigt, dass von Banknoten im Alltag keine höhere Infektionsgefahr ausgeht als von anderen Oberflächen. Jetzt sind wir alle beruhigt. Und natürlich ist der Schein zur Sicherheit nach dem Bezahlen aber auch weg. Und vorher sollten Sie ihn bitte nicht in den Mund nehmen. So viel für diesmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Mario Hess.